Live after Lehramt.
Und ich war wirklich enorm emotionalisiert, dass wir als Lehrkräfte es nicht schaffen, bei einer einmaligen Demonstration so viele Menschen zu mobilisieren, wir, die uns als politisch Interessierte wahrnehmen, die auch Kids zur Demokratiebeteiligung aktivieren sollen, dass wir es nicht schaffen, an einem einzigen Tag so viele Menschen auf diesen Europaplatz zu bringen, wie das Querdenker jede verdammte Woche geschafft haben. Und das hat mich wirklich, wirklich erschüttert und richtig sauer gemacht.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Ich sitze heute hier nicht allein, sondern mit einem meiner Teammitglieder, dem Murphy. Und das hat einen bestimmten Grund, denn wir beide, wir sharen eine Experience, Murphy. Darum habe ich dich hier eingeladen heute. Nicht nur die Experience, dass wir beide natürlich Ex-Lehrkräfte sind, sondern wir waren beide auf dem Bildungsprotesttag, dem bundesweiten, an verschiedenen Orten. Und das qualifiziert dich dafür, dass du mal wieder hier sitzt. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hi, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Bin sehr gespannt.
Wunderbar, genau. Wer Murphy noch nicht kennt, der darf mal zurückscrollen in unserer Podcast-History. Da gibt es nämlich eine Folge, wo Murphy und ich über seine Erfahrungen mit dem Lehrberuf und seinen Weg aus dem Lehrberuf zu uns ins Team sprechen. Also hört da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr auch schon, wir arbeiten in einem Remote-Team, teilweise ganz weit auseinander in Deutschland, und Murphy kommt aus Baden-Württemberg. Und genau dort warst du auch auf dem Bildungsprotesttag, Murphy, nämlich in welcher Stadt?
Ja, in Freiburg.
Jawohl.
Tatsächlich auch eine Stadt, die ja also ein Sammelsurium, Sammelbecken für Pädagogen ist tatsächlich. Also ganz viele PHs, die Albert-Ludwigs-Universität, Lehramtsstudierende im vierstelligen Bereich, also eine Bildungshauptstadt fast, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich war in Köln auf dem Bildungsprotesttag und Köln war für NRW der einzige Kundgebungsort. Also NRW natürlich als bevölkerungsreichstes Bundesland. Da sollte man vermuten, da kommen richtig viele Leute zusammen, wenn es auch nur einen Ort gibt. Und in Köln, das war schon ziemlich gut besucht. Da wollen wir jetzt heute drüber reden, über unsere Erfahrungen. Aber lieber Hörer, liebe Hörerin, an dieser Stelle darf ich direkt vorwegnehmen, der Bildungsprotesttag, der ist für uns ein Aufhänger. Nämlich ein Aufhänger für eine andere Beobachtung, die wir anlässlich dieses Bildungsprotesttages gemacht haben. Es soll nämlich um eine Haltungsdebatte heute gehen hier, Murphy. Und um die Frage, wir haben ja so ambitionierte Ziele, das Bildungssystem zum Besseren zu kehren. Und ich würde gern mit dir heute beleuchten, inwiefern typische Beamten- und Beamtinnenhaltungen das zum Scheitern bringen könnten. Und das hat sich in meiner Wahrnehmung an diesem Bildungsprotesttag manifestiert. Und ich würde gerne mal deine Eindrücke dazu heute auch mit an Bord holen. So, also erstmal vorab, so meine Beobachtungen in Köln. Ich fand das super gut besucht. Also es war ja auf dem Heumarkt. Wer Köln kennt, der weiß, das ist ein zentraler, großer Kundgebungsort. Da finden auch immer die Karnevalstage da statt, ne? Der 11.11. und der Rosenmontag. Da platzt der Heumarkt aus allen Nähten. Man sieht den dann in der Tagesschau hoch und runter. Und genau an diesem Ort war eben auch die Kundgebung, also wirklich auch an einem bedeutungsstarken Zentralort. Und der war gut gefüllt, aber jetzt nicht zum Platzen gefüllt, sage ich mal. Also es gab einen Umzug. So typisch Kölsch, ne, der Zochgüt. Also es gab natürlich einen Zug der Kundgebung durch Köln und das endete dann auf dem Heumarkt. Und ich war so eine halbe Stunde vor Start dieses Zuges dort und da war noch kein Schwein da. Da dachte ich schon so, okay. denn ich hatte ja hier auch in dem Podcast total dafür geworben und ich hatte auch so die Wahrnehmung, ja, die rechnen da schon so mit 3.000, 3.500 Leuten. Die sollen es dann auch gewesen sein, ne? Das ist ja immer so die Frage, wen fragst du bei den Zahlen danach? Also die KundgebungsorganisatorInnen selber, die sagen natürlich immer, das waren viel, viel mehr, als die Polizei zum Beispiel sagt, ne? Die Polizei hat wohl gesagt, in Köln waren es 2000 und die Organisatoren sagen, es sind 3000 gewesen. So. Also ich würde auch eher sagen, tendenziell waren das mehr. Und dieser Ort war gut gefüllt, aber angesichts der Relevanz des Bildungsthemas, nicht nur für PädagogInnen und für Eltern, sondern für die gesamte Gesellschaft, war das jetzt schon so ein bisschen dünne. Also ich glaube, man kann sie nicht beschweren. Die Erwartungen wurden erfüllt, so, aber ich fand es dann doch irgendwie dünn. Und die Gespräche, die ich auf diesem Platz geführt habe, mit vielen Leuten, die mich angequatscht haben, weil sie meinen Podcast kennen, uns danken wollten als Team, uns ihre Geschichte erzählen wollten, mit ehemaligen Kundinnen, die gekommen waren, mit aktuellen Kundinnen und Kunden, die gekommen waren. Also es war echt wieder so ein Klassentreffen, war für mich total schön. Aber der Inhalt dieser Gespräche, der hat ja doch auch gezeigt, warum nicht mehr Leute dastehen. Murphy, wie waren denn so deine Erfahrungen aus Freiburg?
Ich würde da tatsächlich auch früher ansetzen, und zwar ab dem Punkt, ab dem ich und meine Frau morgens losgefahren sind und morgens ins Auto gestiegen sind, weil wir bewegen uns ja schon irgendwie sehr in so einer Bubble, gerade wir beide jetzt, die wir hier sprechen, in der wir auch irgendwie, ja, in dem uns einfach das bildungspolitische Geschehen täglich beschäftigt. Wir setzen uns damit täglich auseinander, deswegen hat das für uns eine enorme Relevanz. Und als ich morgens mit meiner Frau ins Auto gestiegen bin, wir haben noch eine Kollegin von ihr abgeholt, also meine Frau ist Lehrerin. Wir hatten so dieses Gefühl, das ist halt irgendwie ein besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Also wirklich so dieses, man setzt sich jetzt ins Auto und das ist was ganz Besonderes heute. Ja. So wie Weihnachten oder so. So eine Grundemotion. Boah, krass, einmalig, was heute passiert. Ja. Und wir fahren da jetzt hin. Und gleichzeitig wussten wir so überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir haben dann im Auto darüber gesprochen, ja, und der Zug durch die Stadt und was weiß ich und wie wird denn das, werden Straßenbahnlinien gesperrt und so weiter und haben uns das so alles ausgemalt, wie das aussehen würde. Die Demo fand in Freiburg am Europaplatz statt. Das ist ein komplett neuer Platz, der als Begegnungspunkt erschaffen wurde vor 4-5 Jahren. Ein riesengroßer Platz, also für so eine kleine Stadt wie Freiburg. Und das ist unter anderem der Platz, an dem im Zuge der Pandemie auch andere Demonstrationen stattgefunden haben, mit mehreren tausend Teilnehmenden.
Oh ja, okay. Ja, Baden-Württemberg ist ja auch, da darf man sich schon fast gar nicht äußern zu in diesem Podcast, aber ja, Baden-Württemberg ist ja so ein bisschen das ESO-Mekka.
Ja, absolut. Eine gewisse absolut. Schnittmenge. Und Freiburg natürlich umso mehr. Ja. Freiburg hat ein Hippie-Viertel und so weiter und dementsprechend gab es im Zuge der Pandemie da sehr erfolgreiche Querdenker-Demos auf diesem Europaplatz. Das ist das Bild von Demonstrationen, die ich in meiner Stadt erlebt habe. Mit einer ähnlichen Vorstellung bin ich tatsächlich dahingegangen zum Bildungsprotesttag. Und als ich dann ankam, ich war tatsächlich 2-3 Minuten zu spät und da so 30-40 Klappstühle habe stehen sehen, sagen wir mal so 50 orangene Finger, und 200 Leute, habe ich echt gedacht, boah, also ich war wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Ich war wirklich, ich habe erstmal eine Viertelstunde gebraucht, um mich überhaupt wieder in die Stimmung eines Protestierenden zu versetzen, weil ich erstmal wirklich enttäuscht war. Ich hatte riesige Erwartungen, ich hatte diese Vergleichspunkte und ich war wirklich enorm emotionalisiert, dass wir als Lehrkräfte es nicht schaffen, bei einer einmaligen Demonstration so viele Menschen zu mobilisieren, wir, die uns als politisch Interessierte wahrnehmen, die auch, ja, also wirklich Kids zur Demokratiebeteiligung aktivieren sollen, dass wir es nicht schaffen, an einem einzigen Tag so viele Menschen auf diesen Europaplatz zu bringen, wie das Querdenker jede verdammte Woche geschafft haben. Und das hat mich wirklich, wirklich erschüttert und richtig sauer gemacht.
Wow, ja, ich habe auch an dem Tag die Stories in den Instagram-Profilen so verfolgt, ne, weil es gab natürlich Hashtags wie Bildungswende jetzt und auch wenn man der Seite folgt, da wurden die ganzen Stories von verschiedenen Kundgebungsorten geteilt, aus Stuttgart, aus Berlin vor allen Dingen schwerpunktmäßig, denn das ist ja im Grunde das Heimspiel von Bildungswende jetzt. Und in Berlin waren 7000 Menschen auf der Straße, also richtig viele. Und ich frage mich so ein bisschen, ja gut, Berlin ist natürlich eine sehr politisierte Stadt, aber NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Da wäre zu erwarten, dass in NRW mehr Leute stehen in Köln als in Berlin. Die 7.000, ne? Da ist, das ist aber ein ganz klarer Unterschied. In Köln 3.000 etwa und in Berlin 7.000. Und ich habe so gewisse Vermutungen, warum das der Fall ist. Natürlich einerseits, weil das ein Heimspiel ist und weil sicherlich da auch viele andere Initiativen in Berlin mit auf der Straße waren. Da ist ja auch die Kita-Bewegung sehr stark in Berlin. Das sind die Elternvereine sehr gut organisiert und sind auch protesterprobt. Also Berliner sind sowieso total politisiert und protesterprobt. Und da ist es Usus, für Dinge auf die Straße zu gehen. Auch deswegen, weil in Berlin natürlich die Tradition der Verbeamtung gar nicht so tief sitzt, wie zum Beispiel im Westen Deutschlands, und Lehrkräfte deswegen auch durchaus streiken. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen in der Kollegiums-DNA von Berliner Kollegien, meine ich wahrgenommen zu haben, dass da das Protestpotenzial deutlich höher ist als zum Beispiel im behäbigen Westdeutschland. So, ne? Klar, da wird jetzt wieder verbeamtet. Auch das treibt übrigens ganz obskure Blüten. Da sind jetzt mittlerweile richtig so manipulative Briefe im Umlauf, die die Leute, die bisher noch auf Tarifvertrag sind, ganz, ganz stark dazu anbettelt, sich doch jetzt verbeamten zu lassen. Wurde mir jetzt von einer Kundin zugespielt. So, aber das ist jetzt ein Exkurs. Auf jeden Fall standen in Berlin deutlich mehr Leute. Und ich glaube, das hat viel mit dem allgemeinen doch ängstlichen und risikoscheuen Beamten-Mindset zu tun. Und einer sehr behäbigen Blase von Lehrkräften, die natürlich einen hohen Leidensdruck hat, darüber auch gerne spricht, über diesen Leidensdruck, aber nicht dafür laut wird. Und das anhand fadenscheiniger Begründungen, meiner Meinung nach. Also ich möchte dir mal so erzählen, was für Gespräche ich geführt habe. Ich habe ja gerade gesagt, da waren ganz viele Leute, die meinen oder unseren Podcast vielmehr gerne hören und die mich dann erkannt haben und angequatscht haben und gedankt haben und ihr Herz ausgeschüttet haben und die teilweise schon raus sind und das dem Podcast auch zu verdanken haben, der sie gestärkt hat und so. Und mit Ex-Kundinnen gesprochen, die heute zum Teil was anderes machen, zum Teil aber auch im Kollegium noch sind. Und da ihre Erfahrungen damit gemacht haben, wie das Kollegium reagiert, wenn sie für diesen Bildungsprotesttag werben. So, das fand ich ganz spannend. Also da war eine Kundin, mit der habe ich mich lange unterhalten, die auch heute noch Lehrkraft ist, die gesagt hat, ich habe mit euch zusammengearbeitet, ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt wirklich den Absprung mache, aber das hat meine Haltung vollkommen verändert. Es hat mich freier gemacht, es hat mich unängstlicher gemacht. Ich fordere meine Grenzen und meine Rechte viel selbstbewusster ein und mir wird jetzt mit dem Abstand und mit der Zusammenarbeit mit euch erst bewusst, wie träge und risikoscheu und konformistisch mein Kollegium ist. Also es ist ja wirklich eine Anpassungsmaschinerie, ein Lehrerkollegium, ne? Und sie hat gesagt, ich habe da geworben, die kam jetzt auch nicht ganz zentral aus dem Rheinland, sondern die hatte einen relativ weiten Anfahrtsweg. Und die meinte, komm, lass uns doch zusammenfahren, das ist doch Fun. Es ist auf dem Samstag, Unterricht leidet nicht dadurch. Und sie hat das in ihre kollegiumsinterne Gruppe gepostet. Also die organisieren sich da irgendwie über Teams oder was weiß ich, ne? Sodass es auch jeder mitliest. Und sie meinte, in diesem Kollegiumschat wird jeder Scheiß applaudiert normalerweise, ne? Das Spielergebnis der Schülerhandballmannschaft, alles Mögliche wird da reingepostet und dazu gibt's dann Emojis und Reaktionen und dann wird auch über jeden Driss da irgendwie geredet. Und sie hat dann die Page des Bildungsprotesttages da rein gepostet und dazu animiert, da mit ihr hinzugehen, und dann war Schweigen im Walde. Keine Reaktion, gar nichts, null Bezugnahme, und dann ging der Chat irgendwie mit anderen Themen weiter. So, ne? Hm. Und sie stand dann da alleine. Und ein ähnliches Erlebnis hat auch eine aktuelle Kundin von uns geschildert, die meinte, ja, ich werbe schon seit Wochen bei uns im Kollegium für diesen Bildungsprotesttag, komme auch gar nicht von so weit her, ne? Wir könnten gut da zusammen hinfahren. Und die wurde von der Schulleitung zurückgepfiffen, der das gar nicht geschmeckt hat, die gesagt hat, sie macht die ReferendarInnen kirre mit ihrer Kritik am öffentlichen Schulsystem. Das wäre eine Ohrfeige ins Gesicht der Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag gewissenhafte und gute Arbeit machen. Und sie würde die jungen Kollegen damit verunsichern. Und die hat sich damit also sogar unbeliebt gemacht dafür zu werben. Ne, die stand dann da auch alleine. Und dann ganz entgegengesetzte Erfahrung auch einer Kundin, die Schulleiterin ist. Also wir haben ja einige Personen in Leitungsfunktionen unter unseren Kunden. Ne? So auch eine Schulleiterin, die versucht hat, ihr Kollegium dafür zu gewinnen, dahin zu gehen. Leute, kommt, wir gehen zusammen. Hier, gemeinsame Power. Ich als Schulleitung voran oder zumindest ich animiere euch jetzt hier. Kommt doch mit. Ja, die stand da mit einer Kollegin. Genau. Also diese Trägheit, das Kollegium zu mobilisieren, das fand ich regelrecht erschütternd. Mhm. Was hast du so für Erfahrungen gemacht damit?
Ja, also das Erschreckende ist, dass sich das genau mit meinen Erfahrungen deckt. Also ich bin auch nur in mehreren WhatsApp-Gruppen aktiv aus meiner Zeit aus dem Referendariat, auch aus meiner Zeit als Krankheitsvertretung. Da gibt es verschiedene Gruppen, um eben den Kontakt zu halten, besonders die Referendariatsgruppe, die ist immer sehr aktiv, weil uns auch, ja, wir sind zusammen durch eine schwere Zeit gegangen, wir sind alle beste Freunde geworden, wir haben geheiratet, waren auf unseren Hochzeiten und ja, haben auch eine tolle Beziehung zueinander. Und auch dort habe ich intensiv dafür geworben und das auch tatsächlich so formuliert, ey, lass uns doch zusammen schönen Nachmittag machen und dann können wir doch irgendwie noch was trinken gehen oder wir holen uns ein Eis, war ja schönes Wetter, ne? Also es gibt Schlimmeres, als in der schönen Stadt Freiburg bei Sonnenschein irgendwo auf dem Platz zu stehen. Absolut. Und eine gute Zeit zusammen zu haben. Ne? Und tatsächlich keine Reaktion, kein Emoji, keine Antwort, nichts. Und das habe ich so in dieser Gruppe noch nicht erlebt. Das hat mich wirklich sehr verwundert. In allen anderen WhatsApp-Gruppen, in denen ich Werbung gemacht habe, genau dasselbe Bild. Es gab nicht eine Reaktion darauf. Meine Frau hat ähnliche Erfahrungen gemacht, als sie im Lehrerzimmer dafür geworben hat. Eine Kollegin ist mitgekommen. Eine sehr junge Kollegin. Ansonsten niemand. Und die erschreckendste Anekdote, die ich in dem Zusammenhang hatte, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber das hat mich, ja, wie die Jugend sagt, anders getriggert. Das war wirklich eine Freundin aus dem Referendariat, die sich wirklich, also wenn du das hörst, nimmst du nicht übel, dass ich das jetzt hier öffentlich mache, aber es triggert mich so sehr, ich muss es. Wir können dann danach nochmal drüber reden. Ich fasse diese Antwort nicht. Wirklich eine tolle Freundin aus dem Referendariat, die mich damals sehr unterstützt hat. Wir haben nach wie vor Kontakt, gehen zusammen auf Konzerte und so weiter. Ich habe sie gefragt, wollen wir nicht zusammen auf die Demonstration gehen? Und die Reaktion darauf war, puh, Demo und Protest, das ist mir irgendwie zu laut. Das sind jetzt zu viel Reize für mich. Und das...
die geht mit dir auf Metal-Konzerte wahrscheinlich.
Ja, genau. Also das ist halt... Ich weiß nicht, das ist so wieder... Also wir machen ja auch häufig die Erfahrung bei uns in Erstgesprächen, ne, dass man bringt dieses Problem mit und aufgrund dieses Problems verweigert man die Lösung. Ne? Und, ja. Und das ist halt so dieses... Ich bin komplett fertig von der Reizkultur im Schulalltag und kann deswegen nichts an meiner Situation ändern. Das ist doch ein Teufelskreis. Mhm. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ja. Und ich habe dann mich tatsächlich dafür entschieden, nicht darauf zu reagieren, weil ich mich nicht streiten wollte, weil ich da auch nicht offensiv werden wollte. Aber ich war wirklich angefasst davon. Und das ist einfach auch eine Erfahrung, die ich so mache. Ne? Also, dass es auch mir persönlich schwerfällt, mit meinen alten KollegInnen viel zu unternehmen, weil einfach alle immer auch fertig sind. Ne?
Ja.
Das kommt eben noch dazu. Und wenn man dann wirklich auch so fertig ist, dass man sich nicht mal mehr mit Lösungen beschäftigen kann.
Absolut.
Dann ist das natürlich ja furchtbar und was mich auch mitnimmt, ne, muss ich sagen.
Ja, so ein Gespräch habe ich auch geführt mit einer Hörerin, die sagte mir dann im gleichen Zug, ich muss mich unbedingt bei euch melden. Also jetzt ist es Zeit für eine Zusammenarbeit. Das ist übrigens mein Ehemann. Guck mal hier, das ist die Isabelle. Mit der arbeite ich jetzt bald. So, ne? Und die meinte, da meinte ich nämlich auch, ey, warum stehen hier nicht mehr Leute? Also eigentlich kann man sich nicht beschweren, weil der Platz war voll. Aber warum bricht dieser Platz nicht aus allen Nähten? Ist das jetzt echt, dass das den Lehrkräften nicht wichtig ist oder so? Und sie meinte, nee, ich glaube ehrlich gesagt, die sind einfach zu fertig. Also die wollen dann halt ihr Wochenende haben und die, das ist dann halt hier zu stehen und die Anreise, die sind einfach zu im Arsch. So, und das macht mich so irre, diese Logik, also was heißt Logik? Okay, ich kann verstehen, ich weiß selber, wie es war, wie platt ich am Wochenende war. So, aber man muss sich ja bewusst machen, man steckt diese Energien die ganze Zeit in das Problem rein. Also genau, ja. Ich regeneriere mich am Wochenende, damit ich mich Montag bis Freitag wieder verbrennen kann. So, das ist ja nur Energiemanagement, um irgendwie noch klarzukommen. So, aber wenn eine Lösung angestrebt wird oder man kann zumindest öffentlich seine Meinung kundtun oder auch jetzt bezogen auf unsere Arbeit, auf unser Coaching, man geht wirklich ganz konkrete Schritte auf eine Lösung zu und sagt, ja, dafür habe ich jetzt nicht die Energie. Das ist so Banane. Also das muss einem klar sein. Man ist ja derjenige, der die Entscheidung trifft, wo die Energie hinfließt. Das muss ja nicht so sein, dass alle Energie in das Problem fließt. Und es wird
aber
nur
dieses Bewusstsein
eine Lösung
fehlt,
geben.
Ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, überhaupt kein Problem. ich bin einfach so auf der Palme. Es wird nur eine Lösung geben, wenn man es schafft, die Energien umzulenken in die Lösung. Also ne, alle sitzen diesen Scheiß aus und sagen, hoffentlich tut sich jetzt mal was. Auch während Corona, so, oh, die da oben und alles wird uns verboten und dann müssen wir immer nur lüften und so. Und selbst jetzt ändert sich nichts in dieser krassen Krisensituation. Ja, okay, jetzt nimm die Krise weg. Die Akut-Corona-Situation ist weg. Jetzt ist direkt wieder vollkommen die Luft raus aus jeglichem Protestpotenzial, sich irgendwo gegen aufzulehnen. Aber man erhofft und erbetet so kollektiv, dass sich was ändern möge. Klar, mit so einem Kundgebungstag ist die Bildungspolitik nicht von heute auf morgen verändert. Aber was hast du denn für Mittel? Was hast du denn für Mittel? Außer zu zeigen, ich stehe fucking hier. Ich habe mich hier hingehievt, meinen maroden Körper, der vom Schulsystem angeschlagen ist. Ich stehe hier, um zu zeigen, es geht nicht mehr. Und um die Relevanz dieses Themas zu unterstreichen und um Druck aufzubauen für die Politik. Und das ist wirklich ja auch ein risikoarmer Rahmen. Ganz ehrlich, du lieferst dich doch nicht ans Messer, dadurch, dass du samstags in deiner Freizeit deine freie Meinung äußerst. Das ist ja auch so ein Irrtum, der dann gerne fadenscheinig herangezogen wird. Ja, Beamte dürfen ja nicht streiken. Was für ein Bullshit. Das ist doch kein Streik. Also das wurde auch einer Kundin von uns gesagt. Ja, nee, dürfen sie nicht, weil sie dürfen ja nicht streiken. Oder die jungen Kollegen haben gesagt, nee, ich darf da doch gar nicht hin. Da darf ich doch nicht. Mein Gott, was für ein Bullshit. Ich glaube, wir haben verlernt, auch vielleicht auch gerade in Westdeutschland, weil wir so gepampert sind, haben wir verlernt zu unterscheiden, was ist eigentlich Streik und was ist freie Meinungsäußerung. Es fällt nicht Unterricht aus, dadurch, dass du da stehst. Du wirst am Montag ganz normal wieder antreten können. Du verstößt nicht gegen den Beutelsbacher Konsens, der auch immer rangezogen wird. Also dieses Neutralitätsgebot von Lehrkräften. Hallo, wir haben einen Auftrag zur politischen Meinungsbildung. Natürlich darf ich Flagge beziehen. Ich sag ja nicht, hier wählt alle AfD oder so, sondern man muss ja den Kontext beachten. Und diese musste rauspiepsen hinterher. Das wird dann rangezogen, um sich zu verteidigen, warum man da jetzt nicht steht. Es ist kein Streik und der Beutelsbacher Konsens, der hat damit schon mal gar nichts zu tun. Das ist alles, um zu verteidigen, warum er jetzt nicht den Arsch hochkriegt.
Ja, das meinte ich eben, als ich dich unterbrochen habe, mit so einem grundsätzlichen Bewusstsein. Also dieses Bewusstsein des oder der gemeinen Beamtin ist irgendwie nicht dafür da, dass man doch ein freier Mensch ist, der immer noch in einer Demokratie lebt und der die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, wo die Energie hingeht, ob die Energie ins Problem geht oder ob die Energie in die Lösung geht. Das ist faktisch so. So, ihr alle habt die Möglichkeit, euch frei zu entscheiden, wo ihr eure Energie hinlenkt. Aber dieses grundsätzliche Gefühl auch aus der Erfahrung, die wir mit unseren KundInnen machen und die wir auch in den Erstgesprächen machen, ist, dass dieses Bewusstsein dafür nicht da ist, sondern dieses das Bewusstsein ist ein anderes. Das Gefühl ist, ich muss meine Energie in die Schule stecken, mit allem, was ich habe, bis ich nicht mehr kann. Also ich hatte mal eine im Erstgespräch, die hat gesagt, ich werde, solange ich an der Schule bin, Schule nie nicht priorisieren können. Es wird nie der Fall sein, dass ich Schule nicht zur höchsten Priorität mache. Und das ist dann halt wirklich ein Punkt, wo es dann halt nicht mehr konstruktiv wird, sondern wo sich das Ganze irgendwie in den eigenen Schwanz beißt. Und das wurde, finde ich, jetzt auch nochmal am Bildungsprotesttag richtig gut deutlich.
Das ist so ein gewisses selbsterwähltes Märtyrertum, an dem man ja vielleicht dann auch noch seine eigenen Taten adelt. Also ich mache mich hier kaputt für den Scheiß, guckt mal, wie schlecht es mir geht. Aber letztlich ist man selber der, der diese Entscheidung trifft und dieses guckt mal, wie am Arsch wir sind, helft uns doch endlich. Das trieft vor Opferhaltung. Und
ja,
dieser
das ist ein Ressentiment, ne? Das ist das typische Nietzsche-Ressentiment, ne? Die Umdeutung von was eigentlich schlecht ist, nämlich die komplette Selbstaufgabe, umgedeutet in was Positives. Und das ist schädlich.
An dieser Stelle weise ich auch nochmal hin auf unsere Podcast-Folge Nummer 38. Die liegt jetzt auch schon echt einige Zeit zurück, aber es macht sie nicht weniger hörenswert. Die hatte den Titel "So macht die Verbeamtung aus Lehrern lebensängstliche Duckmäuser". Das mag jetzt sehr provokativ klingen, aber hinterfrage dich an dieser Stelle da mal, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du jemand bist, der sich davon schon freimachen kann, ist das natürlich super, das macht dir das Leben viel leichter. Wenn du jemand bist, der in diesen Mühlen drin hängt und der jetzt auch gerade innerlich merkt, wie sich da was in dir aufbäumt und du Widerspruch erheben willst, dass man als Beamter ja doch gar nicht so ist, trag das doch mal ein bisschen in deinem Herzen herum, ob du wirklich diese Tendenzen in dir spürst, diese Selbstaufgabe, die anderen sollen das Problem lösen. Auch diese erlernte Hilflosigkeit, wenn ich da stehe, bringt doch eh nichts. Ich glaube, das ist auch eins der Hauptargumente. Bringt doch eh nichts. Ich glaube, ich meine, warum kommen Nichtwähler zustande? Das ist ja genau das Gleiche. Dieses fehlende Selbstwirksamkeitserleben, ich kann hier was gestalten und darum stehe ich da nicht. Das ist im Grunde wie Nichtwähler. Genau. Und mir fiel auch noch eine Analogie ein. Ich war damals ja Beratungslehrerin. Und da ging es auch viel um Mobbing-Interventionen, ne? Und wenn du dir Klassengefüge anguckst, wo gemobbt wird, dann siehst du, da gibt es eine Person, die ist das Opfer von Mobbing, und dann gibt es aktive Aggressoren, die lassen sich auch identifizieren. Und dann ist da aber das Gros der Klasse, die alle von der Mobbing-Situation wissen und nichts tun, weil sie Angst haben, dass sie auch zum Opfer von Mobbing werden, dass sie der Nächste im Visier des Aggressors sind sozusagen, die aber, wenn sie sich zusammentäten, doch eine viel größere Gewalt hätten, auf diese Situation irgendwie einzuwirken, ne? Das sind diese Bystander, die einfach nur die Situation tolerieren. Und da gibt es eben Interventionskonzepte, die sich dann genau diese Bystander zunutze machen, um sie einzubinden, um diese Situation auch aufzulösen. Diese Analogie fiel mir auch ein, dass das im Grunde so die Hoffnung ist, ja, jemand anders möge doch jetzt darauf mal aufmerksam werden und was tun. Aber das Bewusstsein fehlt, dass wir doch die viel größere und wirksamere Gruppe sind. Genau. Und jetzt gerade zu solchen Anlässen, die schon vororganisiert sind, wo man nur noch aufschlagen muss. Da muss man sich ja gar nicht aktiv zusammenrotten, sondern das ist das gemachte Nest, um sich nur noch reinzusetzen und Präsenz zu zeigen. Wenn das dann nicht gemacht wird, das finde ich schon ja leider bitter. Und das zeigt eben auch, warum so viele Personen, die zum Beispiel auch mit uns Erstgespräche haben und wo es dann auch teilweise eben nicht zur Zusammenarbeit kommt, warum die auch langfristig nicht aus ihren Mustern rauskommen werden. Also da ist meine Prognose auch schlecht. Klar, hat die unterschiedlichsten Gründe. Manche sind auch einfach schon sehr weit und sehr handlungsfähig. Aber andere haben einfach auch gar nicht das richtige Bewusstsein, die richtige Verantwortungsübernahme für ihr eigenes Handeln und das Vertrauen da rein, dass die Situation überhaupt lösbar ist. Und das hat sich hier für mich auch nochmal gezeigt im Großen.
Ja. Mir ist noch ein dritter Aspekt aufgefallen anhand des Bildungsprotesttages, und der hängt sehr eng damit zusammen, worüber du letzte Woche gesprochen hast. Toxische Positivität und das daraus entstehende Gefühl, ich bin nicht genug oder ich bin in meinem Erleben nicht wertgeschätzt und ich bin nicht gut genug als Lehrkraft, wenn es da draußen noch so viele andere gibt, die es anscheinend perfekt machen und perfekt für dieses System gemacht sind. Warum bin ich nicht so? Und das habe ich auch nochmal erlebt auf diesem Bildungsprotesttag, weil ich denke mir immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich genug bin, dann kann ich doch dazu stehen, dass es mir schlecht geht. Und wenn der Schmerz groß ist, dann habe ich eine große Motivation, auch auf die Straße zu gehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht selbst verantwortlich für mein Leid in dem Zusammenhang, dass ich vielleicht meinen Job nicht gut genug mache. Und dieses Selbstverständnis ist ja auf so viele LehrerInnen von außen aufdoktriert, weil sie so überlastet sind, dass immer diese Selbstzweifel an einem nagen und man immer das schlechte Gewissen hat, habe ich jetzt doch nicht genug vorbereitet, habe ich jetzt doch nicht genug Elterntelefonate geführt, habe ich mich doch nicht genug um den Yannick aus der 6. Klasse gekümmert. Ja. Und das sind so diese Zweifel, die immer so an einem nagen. Habe ich jetzt überhaupt das Recht, gegen die Politik zu demonstrieren, wenn ich meinen Job gar nicht gut genug mache? So, und das ist sowas, das ist mir auch nochmal irgendwie aufgefallen, ne? Dass man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich mache hier alles, was ich kann, aber hier oben wird einfach Scheiße gebaut. So. Und dafür brauche ich ja diesen Schmerz, dass ich das Gefühl habe, die Politik verbeutelt es hier massiv. Und wenn ich aber so sehr mit mir selbst beschäftigt bin, dann kann ich diesen Schmerz nicht fühlen, wie das vielleicht Querdenker hatten, die das Gefühl hatten, oh Gott, mir wird hier die komplette Freiheit entzogen und wir leben bald in der Diktatur. Das ist ja ein starkes Schmerzempfinden so. Und dieses, ich bezweifle, dass einige Lehrkräfte dieses Schmerzempfinden gegenüber der Politik haben. So, und das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ne?
Ja, guter Punkt. Weil das eigene schlechte Gewissen, dass man seinen Job noch nicht so gut ausfüllt, wie man es könnte, da noch einem die Berechtigung zu protestieren entzieht, sozusagen.
Ja, oder auch dieses ständige Relativieren. Okay. Der Moderator auf der Demonstration hat gesagt, auf diesem Bildungsprotesttag geht es nicht um Gymnasiallehrkräfte, die ja verwöhnt sind. So, sondern es geht um die strugglenden Grundschullehrkräfte, die unterbesetzt sind. Also unser Kundenprofil sagt da was anderes. Wir haben bestimmt, also korrigiere mich, aber bestimmt 20% Gymnasiallehrkräfte bei uns.
Ich würde fast sagen, fast 40% eher.
Oder also, sogar 40.
Ja. Ja.
Also eine enorme Menge an Gymnasiallehrkräften, die es wirklich schlecht geht. Und das ist dieses Nachplappern nach der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Oh, der Gymnasiallehrer, der 50 Jahre die Stunde aus dem Regal zieht und der keine Problemkinder hat und bei dem ist alles behütet und da sind ja auch genug Lehrkräfte am Gymnasium. So, das ist ja nicht schlimm, die sollen sich immer nicht beschweren, die haben ja Ferien. Nein, das ist die öffentliche Wahrnehmung. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wirklich passiert. Und ich finde es krass, dass auf einer Demonstration dann sogar dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein fehlt, das zu kommunizieren, dass es auch Gymnasiallehrkräften gerade einfach schlecht geht. Das wissen wir aus unserer Erfahrung mit unseren KundInnen. Ne? Und dementsprechend, da muss einfach so viel passieren, dass man sich mehr traut, auch zu sagen, nee, mir geht's nicht gut. Und es ist auch okay unter diesen Umständen, dass es mir nicht gut geht.
Ja, stimmt. Dieses Exkulpieren. Ja, wir können ja noch froh sein. So, ne? Ich muss sagen, ich fand die Kundgebung in Köln, da gab es richtige Highlights. Also ich meine, Bob Blume war da, der hat so voll die Blutschweiß- und Tränenrede gehalten. Das war, glaube ich, auch der emotionalisierendste Beitrag von ihm als Gymnasiallehrer, weil er natürlich auch sehr bildungsvisionär ist. Aber es gab einen richtig tollen Beitrag von der Landesvorsitzenden der GEW NRW, Ayla Çelik, die war Gesamtschulrektorin und hat selber eine Migrationsgeschichte und hat eben auch Storytelling über ihren eigenen Case gemacht, wie sie nach Deutschland kam als Kind, ich glaube türkischstämmig, und wie das Investment einzelner Lehrkräfte dazu beigetragen hat, dass sie heute hier steht und dass sie erstmal überhaupt Deutsch gesprochen hat durch Einzelstunden, die ihr Lehrkräfte außerhalb ihres eigenen Unterrichts gegeben haben, damals vor 40 Jahren, als es noch so war, und dass sie heute hier steht und dass man aber sagen muss, sie steht hier nicht, weil das System, das Schul- und Bildungssystem ihr das ermöglicht, sondern sie steht hier trotz der Widerstände des Systems. Also sie ist keine Success Story der Vorzeigemigrantin sozusagen, sondern sie hat sich fucking da selber durchgestrampelt, ne? Und das war, fand ich schon wirklich einen tollen Redebeitrag. Und es gab auch noch andere Teachers for Future und so. Das fand ich nicht so schwach. Aber, allgemein, wie gesagt, fand ich, die Leute, die da stehen, das ist so Eulen nach Athen tragen. Also da stehen immer die gleichen. Das sind so die Leute, die sowieso irgendwie ja eine große Klappe im Kollegium haben oder aber denen im Kollegium auch egal ist, was der Mainstream denkt, oder die sich frei gemacht haben von dem Urteil des Kollegiums und die sagen, mir ist das aber wichtig. Aber genau die große Trägemasse, die denen es ja auch im Kern wichtig wäre, die kriegt man nicht mobilisiert. Und da sind diese Mechanismen noch am Werk. Okay, also ich denke, wir sollten jetzt langsam zum Ende kommen. Ich fand nochmal ganz interessant, welche Facetten wir da herausarbeiten konnten. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Folge eine Botschaft nochmal unterstreichen wollen, dann ist es, jeder Einzelne ist handlungsfähig. Und es ist auch die Entscheidung, die aktive Entscheidung jedes Einzelnen, wo deine Energie hinfließt, ist es das Problem oder ist es die Lösung? Und mach dir deine Selbstverantwortung hier auch bewusst, dass du derjenige bist, der diese Entscheidung aktiv trifft und dass es da draußen keine Gesetzmäßigkeiten gibt, warum du da jetzt nicht stehen darfst oder warum du jetzt nicht den Mund aufmachen darfst oder warum du nicht Grenzen für dich setzen darfst, um dein Mental Health zu bewahren oder sonstiges. Das ist alles in unserem Kopf und das ist eine gewisse Opferhaltung, die sich daran offenbart. Also, wenn dir diese Folge das jetzt auch nochmal schmerzlich bewusst gemacht hat, dann nimm diese Energie und setze sie um in Handlung. Und zwar in Handlung, die in die Lösung fließt. Das wäre hier mein Appell. Hast du abschließend noch was du
Ja, also ich würde es nur nochmal unterstützen und sagen, dass was ihr alle, die ihr den Podcast hört, im Schulalltag da draußen leistet, das ist unglaublich, unfassbar. Und das sind Leistungen, die sind so toll und das ist unglaublich. Und gerade daraus, finde ich, solltet ihr das Selbstvertrauen generieren, genau das umzusetzen, letztendlich auch für euch einzustehen und die Grenzen zu ziehen. Bob Marley sagte schon so, get up, stand up for your rights, don't give up the fight. Einfach weitermachen und ja, für sich einstehen. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass ganz viele Lehrkräfte da draußen anfangen, ihre persönlichen Grenzen zu ziehen und sagen, so, bis hierhin mache ich das noch mit, aber nicht weiter und jetzt sage ich was.
In der Tat. Und Grenzen kannst du vor allen Dingen auch in deiner Position als Lehrkraft ziehen. Das heißt nicht, dass du den Extremweg gehen musst, wie wir in dem Fall, indem du dem System ganz in den Rücken kehrst. Aber wenn das so ist, dann ist auch das deine freie Entscheidung. Und wir haben immer wieder Kundinnen und Kunden dabei, die auch im System verbleiben, aber das mit einer ganz anderen Haltung, die sie viel freier macht. Und das würde ich hier dir als Hörerin, als Hörer an dieser Stelle auch wünschen, dass du zu dir stehst und zu deinen Kräften, zu deinen Ressourcen und zu deinen Grenzen und dich nicht unterbuttern lässt von so allgemeiner Schäfchenherden-Mentalität. Genau. Und auch hier immer wieder der Appell, wenn du mit uns ins Gespräch gehen willst und die Lösungsmöglichkeiten für dich erkunden möchtest, dann kannst du dich natürlich eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Der Link dazu, der ist wie immer in den Shownotes. Okay. So, jetzt haben wir eine Runde gewettert. Jetzt sind wir warm für den Rest des Tages, Murphy, würde ich sagen.
Ein Rant am Morgen.
Ja, ein Rant am Morgen, genau. Wunderbar.
Ja, vielen Dank für die Einladung jetzt, auf jeden Fall.
Natürlich, sehr gerne. Hat mich gefreut. Gerne wieder. Beehren Sie uns bald wieder. Ja, und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dir eine schöne Woche. Vielleicht bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Tschüssi.